Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich uns allen. Ich bringe herzliche Grüße aus der Gemeinde Köln-Ostheim mit. Mein Name ist Frank. Ich war ja auch schon mal, glaube ich, im Frühling war das, vor ein paar Monaten hier mit euch und bin froh, dass sich heute wieder die Gelegenheit ergeben hat, hier mit euch zusammen in Gottes Wort zu schauen. Wer von uns schon mal geflogen ist mit dem Flugzeug, der wird diese Situation kennen. Bevor es losgeht, kommen dann die Flugbegleiter und geben Anweisungen zu den Sicherheitshinweisen, ja, wo dann die Schwimmweste ist, wo dieser Notfallplan ist, wo diese Leuchtstreifen sind. Und sie erzählen das und ist uns schon mal aufgefallen, wenn wir so auf die ganzen Passagiere schauen, wie sie sich währenddessen verhalten. Das Interessante ist, sehr wenige hören zu. Da ist der eine, der ist mit seinem Handy noch beschäftigt, gerade die letzten Termine eingeben, bevor er es ausschalten muss. Die anderen lesen mittlerweile die Zeitung. Einige haben sich schon die Ohren mit Musik zugemacht und stellen sich auf den Flug ein. Sie passen nicht auf. Warum? Sie haben es schon so oft gehört. Sie kennen das, was die Flugbegleiter dort sagen. Und deswegen hören sie jetzt auch gar nicht mehr so wirklich zu. Ich frage mich, wie oft geht es uns in unserem Christsein so, dass wir meinen, wir haben schon gewisse Dinge verstanden. Ja, wir kennen so die Kernbibelverse und wir können einige Bibelverse vielleicht sogar auswendig sagen. Wir haben so die Grundwahrheiten des Glaubens verstanden. Bei einem Bibelquiz schneiden wir eigentlich immer ganz gut ab. Wir wissen mit dem Kopf viel Bescheid. Aber ich glaube, wir haben doch so oft noch so wenig mit dem Herzen begriffen, nicht wahr? Dass wir es oft auch gar nicht verstehen, was es eigentlich heißt, aus diesen Quellen Gottes, aus seiner Wahrheit täglich zu leben. Und deswegen möchte ich heute das Thema dieser Predigt mal so überschreiben: Christsein übersteigt das Kopfwissen. Und wir wollen uns ein Gebet anschauen, wie es nur selten gebetet wird. Ich möchte euch jetzt einladen, mit mir den Text aufzuschlagen. Er kommt heute aus dem Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 1. Er kommt nach Galater und vor Philippa. Dort finden wir den Epheserbrief und wollen dort das Gebet anschauen. Das ist immer ein schönes Geräusch, wenn die Bibel rauschen. Das heißt, ihr habt eure Bibeln mit und das ist gut, weil wir jetzt zusammen da reinschauen wollen. Ich warte noch ein paar Momente und dann lesen wir. Ich lese jetzt. Und zwar, der Text, der kommt an einer Stelle. Paulus hat bisher in Versen 3 bis 14 hat er aufgezeigt, wie die Christen gesegnet sind, welche Segnungen sie alle in Christus haben, und er reiht da wunderbare Dinge auf. Und jetzt steigt er ein in ein Gebet und möchte dafür beten, dass seine Leser, dass die Epheser, das auch mit ihrem ganzen Herzen ergreifen. Komm, wir hören mal auf das Gebet. Dort heißt es: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ein sehr dichter Text, nicht wahr? So viel, was Paulus hier erwähnt. Und deswegen werden wir auch uns ein bisschen Überblick auch verschaffen, während wir jetzt auch so durch den Text durchgehen. Ihr habt gemerkt, es ist ein Gebet, was Paulus hier spricht. Er sagt, ich danke für euch. Und dann sagt er, und ich höre auch nicht auf zu beten. Und er beginnt dann, konkrete Gebetsanliegen zu nennen. Und das erste Gebetsanliegen, was Paulus betet, finden wir in Vers 17. Den lese ich jetzt nochmal vor. 1, Vers 17, da haben wir das erste Gebetsanliegen. Dort heißt es, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Okay, hier sind wir dann schon beim ersten Punkt gelangt, wo wir sagen, Christsein übersteigt Kopfwissen. Christsein ist erstens ein Wunsch, Gott immer mehr zu erkennen. Wenn wir die Paulusbriefe so lesen, in anderen Paulusbriefen auch, das Gebet um Erkenntnis ist immer wieder. Zu den Philippern zum Beispiel sagt er, und ich bete, dass eure Liebe noch mehr reicher wird an Erkenntnis, an Erfahrung. An anderen Stellen betet er um Erkenntnis seiner Leser. Und so auch hier im Epheserbrief, dass sie Gott mehr erkennen. Nun, in dieser Provinz, wo Ephesus liegt, da waren nämlich auch ihr Lehrer unterwegs. Falsche Prediger, die gelehrt haben, ja, es gibt auch noch andere Mächte im Himmel, die muss man auch noch berücksichtigen, die muss man auch noch verehren. Aber Paulus sagt, nein, nur einen muss man kennen, ihn. Den Gott, den wahren Gott, den einzig wahren Gott muss man erkennen. Deswegen zeigt er hier den Ephesern ganz klar, an welche Adresse man sich wenden muss. Christsein ist ein Wunsch, den einzig wahren Gott mehr und mehr zu erkennen. Der bekannte Prediger Tozer schreibt dazu, ohne Zweifel, der größte Gedanke, den wir Menschen denken können, ist der Gedanke an Gott. Das schönste, wertvollste, wichtigste Wort einer jeden Sprache ist der Ausdruck für Gott. Und er hat recht. Ja? Es gibt nichts Höheres im Universum, keine höhere Wissenschaft als die, die sich um Gott dreht, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dass wir Gott immer mehr erkennen, wie er ist. Und ich glaube, dass das auch in unserer heutigen Zeit ganz zentral wichtig ist, Gott immer mehr zu erkennen. Denn wir sind umgeben von so verschiedenen Gottesvorstellungen, von so verschiedenen Gottesbildern. Heute scheint es, dass sich jeder so wie an einem Buffet bedient und sagt, die Eigenschaft nehme ich mit von Gott und die nehme ich noch mit. Nee, die gefällt mir nicht, die lasse ich mal weg und die Eigenschaft Gottes nehme ich mit. So funktioniert das nicht. Wir müssen Gott erkennen, wie er ist, nicht wie ich ihn mir machen will. Deswegen ist Christsein ein Wunsch, Gott immer mehr zu erkennen, wie er ist. Denn fehlende Erkenntnis, wenn diese nicht vorhanden ist, ist das tragisch. Ich möchte euch zwei Stellen kurz vorlesen, wo das auch deutlich rüberkommt. Zum Beispiel im Alten Testament in Hosea 4, Vers 6 sagt Gott, mein Volk geht zugrunde. Warum? Aus Mangel an Erkenntnis. Okay, das Volk geht zugrunde, weil es Gott nicht erkennen möchte. Nicht erkennt. Dann könnten sagen, dass viele Probleme, sämtliche Probleme, Probleme mit Sünden, wo wir vielleicht immer wieder fallen, zwischenmenschliche Probleme, die wir haben, kommen doch häufig von einem falschen Bild oder einseitigem Bild, was wir von Gott haben. Zum Beispiel schreibt Paulus zu den Korinthern, das ist die zweite Stelle, die ich euch zeigen möchte, werdet doch nüchtern und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Ja, wir kennen die Korinther, die eine problembeladene Gemeinde war. Und Paulus muss hier eine Wurzel feststellen, dass ein Grundproblem von vielen Mitgliedern von euch, ihr Lieben, ist, dass ihr keine Erkenntnis Gottes habt. Das wirkt sich negativ auf den Lebenswandel aus. Also, mangelnde Erkenntnis ist tragisch für das Christsein. Und deswegen ist dieses Gebet um Erkenntnis Gottes hier an dieser Stelle so wichtig. Jetzt ist doch mal wichtig, dass wir uns Gedanken machen, um welche Art von Erkenntnis geht es denn hier? Hier möchte ich mal ein kleines Experiment machen. Wer von uns kennt Joachim Löw, den Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft? Ja, Joachim Löw, ja, ist uns ein Begriff. Genau, Ivan zeigt auch auf. Ja, wir kennen ihn. Wir kennen Joachim Löw, würden wir sagen, aber so wie dieser Begriff hier benutzt wird, würde Paulus sagen, nein, du kannst ihn nicht kennen. Warum? Ja, du hast noch nie mit ihm einen Kaffee getrunken. Du hast noch nie mit ihm mal eine längere Zeit verbracht, mit ihm geredet. Du hast nie lange mit ihm telefoniert oder so. Du kennst ihn einfach nur so vom Hörensagen, vom Sehen, weil er berühmt ist, aber du kennst ihn nicht wirklich. Und das ist ja auch dieser Begriff, der hier verwendet wird im Text. Es ist ein sehr starker Begriff von Erkenntnis. Es ist in dieser einen Linie, wie er auch im Alten Testament verwendet wird, und das ist sehr persönlich. Im Alten Testament heißt es, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Ja, eine ganz enge, persönliche, intime Beziehung wird auch so ausgedrückt. Und so dreht das Paulus hier in meiner Beziehung zu Gott. Eine ganz persönliche, enge Beziehung. Darum geht es hier beim Erkennen. Also, abstraktes Wissen von Gott allein ist noch nicht das wahre Christsein, von dem Paulus hier spricht. Viel über Gott zu wissen, rein Fakten, heißt noch nicht, dass ich ihn kenne. Viel über Jesus zu wissen, ist noch lange nicht diese wahre Erkenntnis, von der wir hier sprechen. Denn Christsein übersteigt Kopfwissen. Sicherlich gehört Kopfwissen dazu, aber es bleibt eben nicht nur bei einem bloßen Faktenwissen. Es geht um viel mehr. Und jetzt stellen wir uns die Frage, okay, wenn das so ein starker Begriff von Erkenntnis ist, wie geht das dann? Wie können wir Gott dann erkennen? Nun, der Text gibt uns Antwort. Hier heißt es auch in 17, dass er in Epheser 1, Vers 17, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Hier bekommen wir eine Hilfe. Den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und ich denke, dass es hier auch der Heilige Geist gemeint ist, der in uns wohnt. Denn er ist ein Geist der Weisheit und er ist ein Geist der Offenbarung. Da müssen wir jetzt hier eins beachten. Paulus betet an dieser Stelle nicht um den Heiligen Geist, dass die Epheser ihn bekommen. Nein, weil in Vers 14 hat er bereits festgehalten, ihr seid schon versiegelt. In Vers 13 hat er festgehalten, ihr seid schon versiegelt mit dem Heiligen Geist. Paulus betet hier also um eine Wirkung, die der Geist in uns erzeugen soll. Es geht darum, dass der Heilige Geist in uns diese Erkenntnis wirkt. Und jetzt möchte ich euch mal mitnehmen in eine Stelle, die auch über den Heiligen Geist spricht, sehr interessant, in 1. Korinther 2, Vers 10. Was nämlich die Aufgabe auch des Heiligen Geistes ist, was sein Wesen ist. In 1. Korinther 2, Vers 10, ein bisschen zurück. Dort steht es ganz interessant. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Das ist eine spannende Aussage über den Heiligen Geist. Weil er selbst Gott ist, kennt er Gott durch und durch. Er kennt die Tiefen der Gottheit und offenbart uns von Gott. Und das ist hier die Hilfe, warum wir Gott erkennen können. Ich möchte euch das mal noch mal ein bisschen anschaulich machen. Stellen wir uns mal vor, wir buchen für nächsten Sommer einen Urlaub in Südamerika. Und wir fliegen dahin und wir wollen uns jetzt an einem Tag den Regenwald, den Urwald anschauen. Was werden wir machen? Wir werden an so eine Stelle fahren, wo Touristeninformation ist, werden uns da anmelden, vermutlich sind vielleicht noch andere Leute da, wir werden eine Reisegruppe dort sein, die in den Urwald will. Was wird dann passieren? Dann werden wir einen Reiseführer, einen Tourist Guide, kriegen wir dann an die Seite, einer, der sich im Urwald auskennt, der das speziell auch studiert und gelernt hat, wie man solche Führungen macht, der diesen Wald kennt. Was wird der mit uns machen? Wir werden losgehen in den Wald und wir wissen noch gar nicht genau, worauf wir achten müssen. Wir sind so erschlagen von den vielen Eindrücken und dann wird er sagen, seid mal still. Schaut mal da oben, das ist das und das Tier, das ernährt sich da und davon, das verhält sich so und so. Und schaut mal da, das ist die Pflanze, die blüht dann und dann. Was wird passieren? Weil dieser Reiseführer diesen Urwald so kennt, wird er uns in die Tiefen des Urwaldes mitnehmen. Er wird uns die Ecken zeigen, die wir niemals so gesehen hätten, weil er es eben kennt. Ihr Lieben, und das ist ein schöner Vergleich, was der Heilige Geist mit uns macht, was der Heilige Geist in uns tut, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Wie oft haben wir das nicht schon erlebt, wo er uns mal angehalten hat und uns ganz tief angesprochen hat und uns Gott neu gezeigt hat. Vielleicht hat er uns eine Wahrheit deutlich gemacht, vielleicht uns erinnert, schau mal, hier gibt es noch eine Parallelstelle und das ist hier und so und so. Das kennen wir doch nicht auch, oder? Das kennen wir doch. Das haben wir doch schon erlebt, einer oder der andere in der stillen Zeit. Das ist das Werk des Heiligen Geistes und das ist so wunderschön. Er ist der Reiseführer, der uns in die Erkenntnis Gottes mit hineinnimmt und uns Gott zeigt, wie Gott wirklich ist. Und deswegen dürfen wir hier mit Paulus zusammen beten, dass der Heilige Geist diese Gotteserkenntnis, von der hier auch die Rede ist, dass er sie in uns bewirkt. Nun, was werden dann die Folgen dieser Erkenntnis sein, von der wir hier reden? Was sind die Folgen? Ich denke, eins können wir hier ganz wichtig festhalten. Es geht hierbei nicht darum, dass ich stolz werde, ich weiß etwas über Gott. Nein, darum geht es nicht. Wenn wir Gott erkennen, in diesem Sinne, dann werden wir verändert. Wir werden in Anbetung gelangen. Wir werden sehen, wie er ist und können ihn einfach nur anbeten. Wir werden demütig. Nur im Vergleich mit Gott erkennt ein Mensch, wie groß er wirklich ist. Nur im Vergleich mit Gott erkennt ein Mensch, wie groß er wirklich ist. Wir vergleichen uns so gern mit anderen Menschen, aber das ist nicht der Maßstab. Nein, wir müssen uns immer wieder vor unserem großen Gott prüfen. Und da erkennen wir, wie klein und schwach wir eigentlich wirklich sind. Dann ein weiterer Punkt ist, je mehr wir Gott erkennen, desto ähnlicher werden wir ihm auch. Wir wollen sein wie er und er verändert uns immer mehr und immer mehr, je mehr wir ihn kennenlernen und ihn sehen. Ich denke, hier können wir eins festhalten. Wir haben Gott nur in diesem Maß erkannt, wie wir ihm auch ähnlich sind. Wir haben Gott nur in diesem Maß erkannt, wie wir ihm ähnlich sind. Ein Messbarometer, was wir an uns anlegen können, ist zum Beispiel unsere Liebe. Der Johannes schreibt im ersten Johannesbrief Folgendes: Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. So kann ich das allein schon an meiner Liebe zu Gott, zu meinem Mitmenschen, kann ich mich prüfen und sehen, wie stehe ich eigentlich in meiner Gotteserkenntnis? Habe ich das Werk Christi wirklich in seiner Fülle verstanden? Sollte ich nicht dann noch viel mehr lieben, als ich es jetzt eigentlich schon tue? So können wir uns prüfen. Also halten wir fest, Gott persönlich kennenlernen, das bringt uns die ewige Errettung. In dem Moment, wo wir uns ihm zuwenden, ihm vertrauen, unser Heil. Ihn immer mehr kennenzulernen, das ist jetzt unser Prozess als Christ, wo wir ihm immer ähnlicher werden. Und deswegen möchten wir hier an diesem Punkt das so festhalten. Für uns Christen ist es absolut notwendig, Gott immer mehr und mehr zu erkennen. Wir brauchen das. Wir dürfen nicht auf einer Stelle stehen bleiben. Wir müssen auf dem Laufenden bleiben. So ist das doch auch im Berufsleben, oder? Ich meine, wo ihr auch beschäftigt seid, es kommen immer wieder neue Herausforderungen vielleicht, wo ihr auf dem Laufenden sein müsst, euch neu reinlesen müsst in neue Sachverhalte. Oder stellen wir uns mal einen Arzt vor. Ein Arzt, der mit seinem Studium, er hat sein Studium abgeschlossen und legt alle seine Bücher zur Seite. Ich brauche die nicht mehr. Und er wird sich nicht mehr auf dem Laufenden halten für neue Therapien und Krankheiten und was auch alles. Zu diesem Arzt will ich nicht hingehen. Ein guter Arzt hält sich auf dem Laufenden. Er wird sich weiter damit mit der Thematik beschäftigen. Genauso bei uns Christen. Lass uns nicht stehen bleiben, wo wir bei unserer Bekehrung waren. Bekehrung ist unser Anfang, wo es jetzt weitergeht, unseren Herrn und Erlöser immer mehr und mehr kennenzulernen, wie er ist. Wir steigen in einen Prozess ein. Wir bleiben nicht auf der Stelle stehen. Lass uns auf dem Laufenden bleiben, auch als Christen. Aber wie kann ich auf dem Laufenden bleiben, wenn ich die Dinge nicht nutze, die Gott mir bietet? Wenn ich das so oft gering achte, was in der Gemeinde geboten wird, Gott zu begegnen? Oder wenn ich meine stille Zeit, die Gott mir jeden Morgen anbietet, nicht achte, nicht lese meine Bibel, nicht die Zeit zum Gebet nehme. Wie kann ich da auf dem Laufenden bleiben, wenn ich nicht diese Möglichkeiten auch wahrnehme? Und das ist hier der Appell und die Einladung an uns. Lass uns auf dem Laufenden bleiben, Gott immer mehr zu erkennen. Jemand hat mal treffend gesagt, Gott offenbart seine Herrlichkeit nicht dem geistlichen Touristen, sondern zu ihm, der auf dem Berg hinaufkommt. Moses strahlendes Angesicht, ja, dass er vom Berg kam, sein Angesicht strahlt. Er war dort 40 Tage in der Herrlichkeit Gottes und das hat Auswirkungen auf ihn gehabt. Aber wie oft sind wir eben wie so geistliche Touristen, dass wir keine Zeit haben im Alltag, wir stürmen in die Gegenwart Gottes, einen Schnappschuss, Herr, segne mich jetzt und dann sind wir wieder weg und haben keine Zeit mehr für unseren Herrn. Natürlich dürfen wir jederzeit in seine Gegenwart kommen, auch wenn es nur kurz ist. Aber ich möchte uns einladen, uns auch die Zeit nehmen, nicht nur dieser geistliche Tourist zu sein, sondern auch mal sich mehr Zeit zu nehmen. Dann wird uns Gott immer mehr und mehr sich selbst offenbaren. Also, hier zum Abschluss des ersten Punktes können wir festhalten, in einer Welt, in der wir leben, wo es um mich geht, um mich und mich, geht es eigentlich darum, zeigt uns Paulus, es geht nicht darum, erkenne dich selbst, sondern erkenne Gott. Darum geht es. Christsein ist ein Wunsch, Gott zu erkennen. Nun, Paulus hat weitere Anliegen in seinem Gebet. Schlagt mit mir ruhig wieder auf zu unserem Text in Epheser 1. Wir sind jetzt bei Vers 18 angekommen. Den möchte ich nochmal lesen für das zweite Anliegen, was er hier nennt. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Das ist mein zweiter Punkt, Vers 18, dort heißt es, können wir so überschreiben, Christsein heißt das Höchstmaß vom Beschenktsein. Dieser Vers ist sehr stark. Ist uns aufgefallen hier, die Luther-Übersetzung drückt es auch so aus, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und dieser Begriff ist auch der im Grundtext gemeint ist, das gesamte Fassungsvermögen. Es geht nicht nur um bloßes Faktenwissen, sondern dass wir erleuchtete Augen unseres ganzen Wesens haben, wie sehr wir beschenkt sind. So macht er das hier in unserem Vers deutlich. Er betet konkret, dass wir die Hoffnung unserer Berufung erkennen und dieses Erbe, womit wir beschenkt sind. Paulus betet, dass wir verstehen, unser Leben als Christ ist ein Leben in Hoffnung, mit einer wundervollen Perspektive, eine Hoffnung, die mich schon im Hier und Jetzt durchträgt, eine Hoffnung auf ein ewiges Erbe in Zukunft, aber auch schon Segnungen in der Gegenwart. Schon jetzt dürfen wir Segen und beschenkt sein erleben. Und schaut mal, wie unser guter Paulus das auch wörtlich zum Ausdruck bringt. Das ist sehr erstaunlich, wie er von diesem Erbe spricht. Ich habe uns das mal so aufeinandergereiht. Er spricht ja von einem Erbe, was wir haben, aber er begnügt sich nicht damit, sondern er füllt das noch mehr. Er sagt, es ist das Erbe für die Heiligen, also für uns, für jeden, der an Christus glaubt. Das ist das Erbe. Aber es ist die Herrlichkeit des Erbes. Es ist ein herrliches Erbe, was den Heiligen erwartet, was sie haben. Und jetzt würden wir schon sagen, ja, der Satz ist so stark, das ist so eine starke Aussage über dieses Erbe. Aber Paulus bleibt selbst hier nicht stehen und er formuliert konkret, dass ihr den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen erkennt, mit dem Herzen. Das ist stark. Ich möchte uns nochmal erinnern, wo das Gebet hier steht. Wir haben in den Versen 3 bis 14 eine ganze Liste von Segnungen aufgelistet bekommen, was wir alles in Christus sind. Das ist immer auffällig, wenn man das mal liest. In ihm haben wir das. In ihm sind wir erlöst. In ihm, ja, dieses Erbe, was auch schon jetzt erfahrbar ist. Wir können jetzt nicht Verse 3 bis 14 durchlesen, aber ich möchte uns doch einen kleinen Vorgeschmack mit Vers 3 allein geben. Komm, wir schauen mal in Kapitel 1, Vers 3, wie er das hier einläutet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das ist so ein bisschen dieses Schmecken von dem Erbe. Wir sind schon mit allem gesegnet bei unserer Bekehrung. Wie oft ertappen wir uns dabei, unzufrieden zu sein. Herr, gib mir mehr das. Gib mir mehr Frieden. Gib mir mehr Liebe. Gib mir mehr das. Dabei sind wir eigentlich schon mit allem beschenkt und müssen es einfach anzapfen, im Glauben annehmen, dass wir das schon haben, dass wir befähigt sind von ihm. Und das ist so schön, Christsein ist als Höchstmaß vom Beschenktsein. Wir brauchen nicht auf einen zweiten großen Segensmoment warten. Wir haben mit unserer Bekehrung alles bekommen, was wir zum Leben der Gottseligkeit, zum Leben, das Gott gefällt, brauchen. Haben wir alles bekommen. Newton hat mal schön gesagt, dass wir Christen müssen lernen, das Evangelium zu lesen, wie ein Erbe das Testament liest. Nicht wie ein Advokat, der distanziert ist, ja, der dann schaut, okay, was steht dem Erben hier zu, wie ist dieses Wort gemeint, er dreht einzelne Worte um, untersucht sie ganz genau, ist kalt, ist distanziert, es betrifft ihn nicht, dieses Testament. Und der Advokat entscheidet dann, okay, ja, das steht dir zu und das nicht. Aber wie liest ein Erbe? Wie liest ein Erbe das Testament, was für ihn ausgestellt ist? Der bleibt doch bei jedem Satz stehen, voller Erstaunen und sagt, das ist für mich und auch das ist für mich. Auch das darf ich erben, auch das gehört mir. Er freut sich. Und so macht uns Newton darauf aufmerksam, so sollten wir das Evangelium, so sollten wir die Heilige Schrift lesen. Wie oft ertappe ich mich dabei, wie oft habt ihr vielleicht euch dabei ertappt, wenn wir an eine schöne Stelle kommen, dann sagen wir, oh ja, diesen Vers muss ich mal dem weitergeben. Oh ja, der Vers passt zu dem. Den Vers benutze ich mal heute für diese Lesung und für das. Natürlich, wir sollen Verse weitergeben, wir sollen uns ermutigen. Ne? Aber dabei bleiben wir nicht stehen, sondern in erster Linie sehen wir, ja Herr, danke, da sprichst du zu mir direkt, zu mir persönlich. Und das möchte ich in Anspruch nehmen. Lass uns so mit dem Wort Gottes umgehen. Es gibt so viele Schätze, die Gott uns in seinem Wort anvertraut. Ich möchte uns einladen, wieder neu auf Schatzsuche zu gehen, zu erkennen, wie reich wir eigentlich beschenkt sind. Dass uns das immer wieder ermutigt und aufrichtet, auch in schweren Zeiten vielleicht. Und so wollen wir an diesem Punkt hier ein Fazit ziehen und sagen, nimm diese Schätze für dich in Anspruch. Nun, wie geht das? Ja, im Glauben. Indem du deinem vertraust, was Gott dir sagt, auf seinen Zusagen baust, es ihm vielleicht im Gebet dankbar sagst, ja, ich glaube, dass du mir das hier jetzt zusagst und will das in Anspruch nehmen, weil du es zu mir sprichst. Ich meine, so ähnlich war es doch auch beim Volk Israel, oder? Gott hat ihnen das Land verheißen, das verheißene Land. Aber dann hat er auch gesagt, jetzt geht und nehmt das auch ein. Ja, das war dann die Verantwortung der Israeliten, das auch in Anspruch zu nehmen, was Gott ihnen verheißen hat. Und Josua muss manche ermutigen und sagen, Mensch, seid doch nicht träge, ihr habt noch genug Land einzunehmen, los geht's. Ja, lesen wir im Buch Josua. Und das ist dieser Punkt, nimm das in Anspruch. Ist doch so ein alter, invalider Indianer, er ist mittlerweile alt geworden, er war früher ein Kriegsheld, viele Schlachten siegreich gewonnen. Und mittlerweile ist er alt geworden, kann nicht mehr für seinen Unterhalt sorgen und bettelt sich in seinem Dorf oder in anderen Dörfern von Hütte zu Hütte. Und so ist er wieder in einer Hütte angekommen und bettelt um Brot und da ist jemand barmherzig und gibt ihm ein Stück Brot und der Indianer isst es dankbar. Und irgendwann mal stellt dieser Mann fest, der ihm das gegeben hat, hör mal, Sie haben da was um Ihren Hals hängen. So, was ist das? Sagt der Indianer, ach, ich weiß nicht so genau, das habe ich mal nach einer Schlacht von einem Feldherrn bekommen, die ich siegreich gewonnen habe, das war so eine Auszeichnung, ich weiß auch nicht genau, was das ist. Und dann sagt er, kann nicht mal da reinschauen in dieses Döschen. Er sagt, ja, hier, gerne, nehmen Sie. Und er macht auf, und da drin ist so ein Zettelchen, vom Präsidenten unterzeichnet. Aufgrund der Tapferkeit dieses Mannes soll er sich da und dahin wenden und er bekommt seine Lebenspension zugesichert. Dieser Mann trägt seine Rente, seine zugesicherte Rente um den Hals und nimmt es nicht in Anspruch, weil er es nicht weiß und bettelt sich durch die Gegend. Und dann frage ich mich, wie oft sind wir Christen ähnlich? Wie viel haben wir noch nicht in Anspruch genommen, was Gott uns eigentlich zusagt? Lass uns mal überprüfen, wo sollte ich vielleicht die Dinge, die Gott mir verheißt, noch mehr in Anspruch nehmen, mir im Glauben zu eigen machen, dass ich nicht wie ein Bettler durchs Leben gehe, in diesem Sinne gesprochen, sondern geistlich wachsen kann. Nicht auf einer Stelle stehen bleibe, sondern geistlich wachsen kann. Und ein letzter Punkt, Was Christsein, das Christsein Kopfwissen übersteigt, ist nämlich Christsein ist ein Leben in Kraft. Und jetzt lesen wir mal den Vers 19 in unserem Text. Epheser 1, Vers 19. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Auch hier ist es sehr bemerkenswert, wie Paulus diese Begriffe aufhäuft aneinander, um uns diese Kraft zu beschreiben, mit der Gott an uns wirkt. Schaut mal, welche Begriffe er hier verwendet. Überschwänglich große Kraft. Er spricht von Macht, von Stärke, von Wirksamkeit. Und es ist auch tatsächlich so im Grundtext, dass er hier die ganze Bandbreite von Begriffen, extra verschiedenste Begriffe aufreiht, um uns das zu zeigen. Gott wirkt an euch mit Macht. Das möchte er hier ganz deutlich machen. Wie gesagt, er betet nicht, dass sie die Kraft jetzt empfangen, sondern dass sie sich dieser Kraft bewusst werden, dass Gott an ihnen gewirkt hat und weiter mit dieser Kraft wirken wird. Und dann geht es weiter in unserem Text und jetzt wird es sehr erstaunlich und atemberaubend, weil er jetzt ausführt, was das für eine Kraft ist, wo diese Kraft schon wirksam war. Lass uns Vers 20 lesen. Mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Jetzt müssen wir erstmal tief Luft holen, oder? Diese Kraft, die an den Gläubigen gewirkt hat und wirkt, ist dieselbe, die Jesus aus dem Grab geholt hat. Schauen wir nochmal zurück aufs Ostergeschehen. Wie war das damals? Jesus ist wirklich tatsächlich gestorben. Er liegt im Grab begraben, eingewickelt in den Tüchern. Der große Stein davor versiegelt. Soldaten stellen sich davor, damit das Grab bewacht ist. Aber was passiert? Dann sehen wir dieses große Beben, diese gewaltige Erscheinung. Gottes Kraft wirkt und Jesus steht aus den Toten auf. Er besiegt den Tod. Er besiegt und triumphiert. Das ist eine so große Erscheinung der göttlichen Kraft. Jemand spekuliert, wo Gott wohl seine größte Kraft angewandt hat. Sagt, ja, bei der Schöpfung der Welt, da hat Gott seine größte Kraft angewandt. Er spricht und es ist da. Dann sagen andere, nein, dort, wo das Volk durchs Rote Meer zieht, wo die Ägypter alle geschlagen werden, Gott handelt wir mit seiner großen Kraft. Nein, ihr Lieben, wenn wir schon so spekulieren, wenn wir schon in solche Gespräche fallen, dann doch hier, oder? Wo diese gewaltige göttliche Kraft sich ereignet, um unsere Erlösung, um Heilsgeschichte zu schreiben, um unsere Erlösung zu bewirken. Es ist unvorstellbar, was Gott hier alles in Gang setzt bei der Auferstehung Christi. Während dieses gesamten Prozesses des Leidens Jesu, dieses Heilswerkes, Satan schläft nicht, die finsteren Mächte sind auf den Barrikaden und versuchen alles Mögliche zu verhindern, aber Gott siegt. Er holt Jesus Christus aus den Toten durch seine Kraft. Das ist eine große Dimension der göttlichen Kraft, nicht wahr? Die Jesus aus den Toten geholt hat. Und hier heißt es weiter in unserem Text, nicht allein aus den Toten auferstanden, sondern auch eingesetzt. Jetzt lesen wir mal den Text zu Ende, Verse 20 bis 23. Und heißt es dann, ich lese nochmal den zweiten Teil von 20, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier wird es weiter beschrieben. Auferweckt aus den Toten und eingesetzt über alle möglichen Autoritäten, die man aufzählen kann in unserem Text. Die nimmt Paulus hier und sagt, Christus ist größer als alles. Er ist das Haupt der Gemeinde, er steht über jede bösen Mächte, über alle Mächte, er ist auf dem Thron, er hat einen Namen, der über alle Namen ist. Dort, wo ihr Lehrer den Ephesern von irgendwelchen Mächten erzählen, sagt Paulus, nein, der Christus ist erhöht durch die Kraft Gottes. Und wisst ihr, ihr Lieben, wir dürfen auf dieser Siegerseite stehen als Gläubige, denn diese Kraft ist bei uns auch wirksam geworden. Das ist so erstaunlich. Deswegen reden wir hier davon, Christsein ist ein Leben in Kraft. Schaut mal, was das noch für uns bedeutet. Ich möchte uns einladen, mal kurz zu Römer Kapitel 8, Vers 11 aufzuschlagen. Römer Kapitel 8, Vers 11. Da zieht Paulus dann die Schlussfolgerung, was das für uns jetzt auch bedeutet, dass dieser Geist in uns wohnt, der Christus auferweckt hat. Hier heißt es, Römer 8, Vers 11, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das heißt, zunächst einmal für mich, meine ewige Hoffnung ist hier begründet. Denn so, wie Gott Christus auferweckt hat aus den Toten, wird er auch eines Tages mich auferwecken, wenn ich mal gestorben bin. Das ist hier die Zusage. Er wird mit dieser Kraft auch an mir wirken über den Tod hinaus. Und darum haben wir ewige Hoffnung, ihr Lieben, nicht wahr? Dann ist es aber auch interessant, wie diese Kraft weiter im Epheserbrief von Paulus ausformuliert wird. Wenn wir wieder zurück zum Epheserbrief blättern, dann sehen wir, dass er uns später zeigt, dass diese Kraft uns auch im Gebet begleitet. In 3, Vers 20. Epheser 3, Vers 20. Dort heißt es, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Das heißt, diese Kraft, die in mir wirkt, die steht mir auch in meinem Gebet bei. Denn er kann über das hinaus tun, was ich bitte oder verstehe. Ist uns das schon mal bewusst geworden, dass wir aufgrund dieses Verses kraftvoll beten können? Nicht, dass wir so diese Kraft hätten. Nicht, dass unsere Gebete so stark und schön sein müssen. Nein, unser Herr wirkt mit der Kraft in unserem Gebet. Und das motiviert uns zum Beten. Wir wissen nicht, was Gott mit diesem einen Gebet tun wird. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also, diese Kraft begleitet uns im Gebet. Dann ist es auch die Kraft, die uns in geistlichen Kämpfen beisteht. Und jetzt blättern wir weiter zu Epheser 6. Dort benutzt Paulus diesen Begriff wieder mit der Kraft. Epheser 6, Vers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist der Aufruf. Und dieses Kapitel zeigt ja unsere Kämpfe auf, die wir haben im geistlichen Leben, unsere ganzen Versuchungen, Anfechtungen und sagt dann weiter, dass wir uns rüsten sollen mit dieser Waffenrüstung. Aber diese grundsätzliche Aussage steht, sei stark in dem Herrn. Das ist das, worauf wir uns immer wieder berufen können in unseren ganzen täglichen Kämpfen, die wir so zu tun haben. Da ist doch ein Ritter, der zu einem Einsiedler kommt. Die Geschichte spielt in älteren Zeiten. Der Ritter reitet auf dem Land und trifft so einen, der da einsam wohnt. Und sagt der Ritter zu ihm, Mensch, du hast es so gut. Du wohnst hier alleine auf dem Land, du hast Ruhe. Ich habe ständig Menschen, die mir an den Kragen wollen. Ich habe ständig Kämpfe und Gefechte. Und dir geht es gut. Ich wäre gern an deiner Stelle. Dann sagt der Einsiedler, oh, ich glaube, du verstehst nicht so richtig. Also ich habe so viel Arbeit, ich weiß gar nicht, wie ich die bewältigen soll. Ja, ich habe 2 wilde Falken, die ich zähmen muss. Ich habe 2 Hasen, die ich aufhalten muss, 2 Sperber, die ich abrichte. Einen Lindwurm muss ich bewachen und einen Löwen bändigen. Und ich muss einen elenden, armen Kranken pflegen. Der Ritter schaut ihn entsetzt an. Gib mir die Vögel. Das schafft ja kein Mensch, alles zu tun, was du da aufzählst. Gib mir die Vögel, ich kenne mich mit Vögeln aus. die kann ich, ich kann dir helfen. Dann sagt der Einsiedler, nein, du verstehst nicht. Weißt du, diese beiden Falken, das sind meine Augen, die durch die Gegend spähen und anschauen, was sie nicht sollen. Die Hasen, das sind meine beiden alten Füße, die so gern vom Weg Gottes weglaufen und nicht auf Gottes Geboten bleiben, sondern hinlaufen, wo sie nur wollen. Die Sperber, das sind meine Hände. Ich muss sie an Arbeit gewöhnen, dass ich nicht faul bin, dass sie zu tun haben, Gutes schaffen. Dieser böse Lindwurm, von dem ich dir erzählt habe, das ist meine Zunge, die so oft böse sticht und verletzt mit Worten. Und mein Herz, das ist dieser Löwe, von dem ich dir erzählt habe, den Löwen, den ich bändigen muss. Es bäumt sich immer wieder auf. Es brüllt scheinbar innerlich gegen Gottes Anweisungen und es ist ein Kampf in mir wie ein Löwe. Und dieser elende Kranke, das ist mein Leib, der mal durstig, mal müde, mal matt ist. Der Ritter schaut mittlerweile beschämt zu Boden und gibt zu, wissen Sie was, ich habe die Arbeit mit diesen Tieren schon lange aufgegeben. Was ist Ihr Geheimnis? Wie schaffen Sie das? Wie bleiben Sie dran? Und dieser Einsiedler zitiert ihm, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und genau das ist der Punkt, ihr Lieben, in unseren täglichen Kämpfen mit Sünde, mit Versuchungen. Das ist die Kraft des Herrn, in der wir stehen müssen. Wo wir auch vielleicht in Zweifel geraten, wo wir niedergedrückt sind. Wir dürfen auf diese Kraft bauen, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen. Ja, wir Christen sind nicht immer die Überflieger. Nein, unsere Kraft wird in der Schwachheit mächtig. Wenn wir schwach sind und uns ganz auf seine Kraft verlassen, dann wird er wirken, dann wird er groß. Und deswegen können wir hier sagen, Christsein ist ein Leben in Kraft, weil diese Auferstehungskraft mich auch in meinem Alltag begleiten will, weil er mich begleitet in meinem Dienst, in der Gemeinde, in meinen Sorgen, er ist da. Und ihr Lieben, das müssen wir auch wieder neu in Anspruch nehmen, nicht wahr? Diese Kraft, mit der Gott uns segnet. Darüber haben wir heute nachgedacht. Christsein übersteigt Kopfwissen. Es geht um viel mehr als nur Fakten. Wir haben gesehen, es geht um eine persönliche Beziehung zum Schöpfer, zu unserem Gott, ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Wir haben gesehen, dass wir als Christen so reich beschenkt sind, dass wir diese Schätze in Anspruch nehmen sollen und dürfen. Und wir haben gesehen, Christsein ist auch ein Leben in Kraft, dass es nicht unsere eigene Fähigkeit ist, sondern seine, in der wir feststehen. Wenn wir so diese Punkte betrachten, ihr Lieben, dann kommen wir doch zu diesem Schluss, wie schön ist es, an den Herrn zu glauben, nicht wahr? Wie gesegnet können wir uns schätzen, dass wir den Herrn haben. Er ist unser Ein und Alles. Christsein ist so voller Perspektive, so eine Hoffnung, die niemand geben kann. Und ich wünsche uns, dass wir das heute mitnehmen. Wir haben heute ein Gebet gesehen, wie es leider nur selten gebetet wird. Und ich glaube, wir können uns hier auch, dass wir vielleicht mal vornehmen, auch in der Weise, wie Paulus hier betet, füreinander zu beten. Dass wir sagen, ich bete für dich, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du Gott mehr erkennst. Dass du diese Woche ein Stück mehr in Erkenntnis wächst. Ich bete für dich, dass du erfasst, wie sehr du beschenkt bist. Ich bete für dich, dass du erkennst, welche Kraft an dir wirkt und dass du dieser Kraft feststehst. Lass uns auch so in diesem Sinne füreinander beten. Amen. Herr Jesus Christus, wir stehen wieder erstaunt vor deinem Wort, vor dir. Und wir haben diesen Wunsch auf dem Herzen. Herr, wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Danke für deinen Geist, den du unser Herzen gesandt hast, dass er uns diese Erkenntnis wirkt und dich uns groß vor Augen malt. Lass uns erkennen, wie sehr wir beschenkt sind, dass wir diese Dinge neu in Anspruch nehmen. Lass uns erkennen, dass unsere ganze Kraft nicht in uns liegt, sondern in dir. Und so bitte ich dich, lass uns dankbare Christen, dankbare Jünger von dir sein, die dich auch in der kommenden Woche in dieser Weise verherrlichen und fest in deinem Wort stehen. Amen.